gefordert werden, dem zu glauben, was Jesus sagt, in einer ganz besonderen Weise. Das ist am Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis 46, das ist die Lazarus-Auferstehung. Glaubst du das Unfassbare? Glaubst du das Unfassbare? Denk daran, Jesus war eine lange Zeit unter den Menschen hier auf dieser Erde. Er war wahrscheinlich um die 30 Jahre alt, als er seinen Dienst anfing und hat 3 Jahre lang in der Öffentlichkeit gedient mit den Jüngern, unter den Menschen in Israel gedient und kommt jetzt zu seinem letzten, dem größten Werk. Dem kommt er an die Nähe. In wenigen Tagen wird er ans Kreuz gehen, um die Sünde der Welt zu begleichen und das Werk zu vollenden, das Gott, sein Vater, ihm vor jeher gegeben hatte. Die Jünger und die Menschen haben wunderbare Dinge gehört und gesehen von Jesus, ja sogar direkt miterlebt Dinge, unvorstellbare Dinge. Vom Wasser, der zu Wein wurde auf der Hochzeit von Kanaan, die Besessenen, die von Dämonen befreit werden wurden, die Blinden, die sehend wurden, der Lahme, der wieder gehen konnte, die Tausenden, die gespeist wurden, Jesus, der auf dem Wasser lief und nun zu allerletzt die Auferstehung von Lazarus. Aus dem Tod. Was hätte sonst noch geschehen müssen, damit die Menschen, die ihn sahen und ihn hörten und ihn glauben würden? Was musste noch geschehen? Dass er der Gottessohn, der Retter der Welt ist, was musste noch geschehen? Das Erstaunliche ist, dass zu der Zeit, obwohl diese Menschen alles gesehen haben, und stellt euch vor, das wird vor unseren Augen zu unserer Zeit geschehen. Nicht viele glaubten, aber es glaubten welche. Die meisten aber planten, ihn umzubringen. Die meisten planten, ihn umzubringen. Die große Frage, die ich uns heute stelle, ist, glaubst du an Jesus? Es ist die wichtigste Frage überhaupt. So wichtig, dass die Bibel das als ein Hauptthema behandelt. Und der Autor des Hebräerbriefs zum Beispiel ein ganzes Kapitel über Glauben spricht. Glaubst du? Die Frage, ob wir tatsächlich aus Glauben leben, tun wir das? Die erste und wichtigste Frage ist, was machst du mit Jesus? Glaubst du seinem Wort? Ich behaupte, in dem Text wird ganz deutlich, ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gibt es kein ewiges Leben, sage ich einfach. Und ihr wisst das von der Schrift, die behauptet das. Aber es können ja einige unter uns sein, die sagen, ist er wirklich auferstanden, wie die Schrift das sagt? Es gibt aber kein ewiges Leben ohne die Auferstehung. Es gibt also kein Leben nach dem Tod. Es gibt also kein Leben, was fortläuft. Es gibt keine Hoffnung, keine Zukunft. Wir sind lebende Tote. Unser Leben dreht sich nur noch um das Hier und Jetzt, um die Vergänglichkeit. Das wäre, was du sagen würdest. 3 wichtige Punkte, die heute aus dem Text kommen. 1. Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis 46. Das unglaubliche Ereignis Lazarus, Tod und Auferstehung. Verse 1 bis 46. 2. Punkt, Jesu unfassbare Behauptung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und 3. Jesus bedeutendste Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das? Wir wollen den Text zusammen lesen. Lasst uns gemeinsam Johannes 11 aufmerksam lesen, damit wir begreifen, wie unglaublich dieses Ereignis ist. Jesu befand sich in der Nähe von Jerusalem. Auf dem Weg nach dorthin hat er in Bethanien gehalten. Er war wenige Tage vor seiner Verurteilung am Kreuz und seiner Kreuzigung. Die letzten Tage mit den Jüngern, die letzten Tage mit seinen Freunden. Maria, Martha und Lazarus. Und er schreibt Folgendes. Johannes, Johannes 11, Vers 1. Es war aber ein Kranker, einer krank, Lazarus in Bethanien, aus dem Dorf Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt hatte und seine Füße mit den Haaren getrocknet hatte. Dein Bruder Lazarus war krank. Es ist wichtig zu sehen, diese Bemerkung, die Maria, die seine Haare getrocknet hatte, sie war diejenige, die ihn vorbereitet hatte auf das Begräbnis, hat er selber gesagt, Jesus. Denn sie hat ein ganz wohl kostbares Parfüm über ihn aus, oder Öl, ihn gesalbt. Da stand die Schwester zu ihm und sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihn sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, hast, ist krank. Als Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und die Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jene krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Warum blieb er noch 2 Tage? Der Punkt ist klar. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an dem sich das Licht, stößt er sich nicht an, denn er sieht das Licht der Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er sich an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen die Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von dem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er redet von natürlichem Schlaf. Daraufhin sagte er ihnen, Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt, das ist ungefähr 2,7 Kilometer entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen, um Martha und Maria hinzukommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, mein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Hier einen kleinen Einschnitt. Sie hat nicht geglaubt, dass er jetzt zu der Zeit wieder auferstehen würde, bis zu dem Punkt. Sie glaubt an die Auferstehung am letzten Tag, aber nicht zu dem Moment, nicht in dem Moment. Und als sie dann gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, Der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich noch an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren, sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinauslief oder Haus hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu den Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihm ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Herzen, im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so geliebt. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allerzeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etlich aber war von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Ein unglaubliches Ereignis lesen wir hier. 4 Tage ist Lazarus tot und steht auf und ist auferstanden. Er wird von Jesus aus dem Grab gerufen. Der Höhepunkt seiner Wundertaten wird hier offenbart. Von seinem ganzen Ereignis im Johannesevangelium, der Höhepunkt ist, er hat Tote auferweckt, er hat den Toten auferweckt, vor den Augen des Publikums. Nicht nur seiner Freunde, nicht nur seiner Jünger, sondern auch seiner Feinde. Und dann in dem Text sagt er diese unfassbare Behauptung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Keiner hat das bis dahin begriffen, natürlich, er ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht wieder auferstanden, aber er sagt, ich gebe euch ein Beispiel und ihr müsst nur glauben. Und hier ist das Interessante, es geht nicht darum, ob wir es sehen. Er hat so oft solche Dinge gesagt. Das ist einer von den 7 Stellen, wo er sagt, ich bin. Ich bin das Brot des Lebens, hat er gesagt. In Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das. Ich bin die Tür, durch die ihr hineinkommt zum Vater. Ich bin der gute Hirte. Kapitel 10, Vers 11, Kapitel 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben, wie wir gerade gelesen haben. Und in Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir alle kennen diese Aussagen. Und zu allerletzt sagt er in Kapitel 15, Vers 5, ich bin der Weinstock. Alle diese 7 Ich-Bin-Stellen stellen im Johannesevangelium Jesus ins Zentrum. Er ist das Herzstück der Errettung. Er ist das Herzstück des Lebens. Er ist das Herzstück der Ewigkeit. Johannes macht uns unmissverständlich klar, dass es ohne Jesus keine Errettung der Menschen gibt, keine Beziehung zu Gott, dem Vater gibt. Es gibt kein ewiges Leben ohne Jesus. Es gibt keine anhaltende Beziehung zu Gott und den Menschen ohne Jesus. Keine echte Hoffnung, keine Zukunft. Ohne Jesus geht nichts. Stattdessen wird unsere ganze Aufmerksamkeit der Vergänglichkeit gewidmet, wenn wir nicht auf Jesus gucken, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir nicht glauben. Es wird zwar nicht in diesem Text gesagt, aber der Gegensatz zu dem, wenn du nicht glaubst, hast du das alles nicht. Du hast kein ewiges Leben, du hast keine Auferstehung. Dann ist unser Leben, unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Vergänglichkeit gewidmet. Es gibt kein ewiges Leben, keine wahre Hoffnung, keine anhaltende Beziehung mit Gott und den Menschen. Wir werden der Lüge glauben und den Philosophien der Welt nachlaufen. Unsere Aussicht ist allein das, was wir jetzt erleben. Aber genau das zeigt uns Jesus, indem er sagt, diese unausglaubliche Behauptung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, er ist der Mittelpunkt des Geschehens. Alles dreht sich nur um ihn. Nicht Lazarus, nicht der Tod, nicht die Erfahrungen, die da sind. Darum ging das überhaupt nicht. Das ist nur das Beispiel gewesen, dass wir uns auf ihn erkennen, was er macht. An mehreren Stellen sagt er, das ist gestanden, damit ihr die Herrlichkeit Gottes erlebt. Haben wir sie erlebt? Haben wir sie begriffen? Ich bin die Auferstehung, das Leben, das Licht, das Brot des Lebens, der Weg, die Wahrheit, der Weinstock. Anders ausgedrückt, ohne mich gibt es nichts. Maria und Martha und alle anderen sollten begreifen, dass Jesus ihre Rettung ist. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Es ist so simplistisch, so einfach eigentlich. Aber das ist so unglaublich, weil wir können es mit unserem rationalen Verständnis überhaupt nicht auf die Reihe bringen. Wieso? Wieso ist er die Auferstehung und das Leben? Wenn wir nicht glauben, bedeutet das, dass wir kein Leben haben? Jesus fordert uns jetzt auf, ihm zu glauben. Und selbst Jesus, müssen wir diese bedeutende Frage nochmal überdenken, die er sagt hier im letzten Abschnitt. Sagt er, Jesus ist auch wirklich die bedeutende Frage. Glaubst du das? Jesus, der lebt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und er sagt nicht, jeder, der lebt und die Dinge tut, damit er gerecht ist, sondern er sagt, du sollst einfach glauben an mich. Du sollst mich einfach im Glauben annehmen. Und ich weiß, wie oft wir versuchen zu erklären, warum das richtig ist, Jesus zu glauben. Weil wir versuchen das an allen Sachen zu prüfen. Er war ein guter Mensch, er war weiß ich was alles, was auch alles stimmte. Aber Jesus fordert uns auf, einfach nur zu glauben. Glaubst du das? Seine Aufforderung ist nicht, deiner Erkenntnis zu vertrauen. Das ist ja nicht das, was er fragt, ob du es verstanden hast und vertraue. Auch nicht deine Erfahrung, was du alles schon erlebt hast. Das fragt er hier nicht. Oder den Wissenschaftlern zu glauben oder den Medien zu glauben. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, die können euch 1000 Fakten geben. Glaubt daran. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, glaubst du mir? Sondern glauben wir wirklich dem Wort Gottes, Jesus selbst? Glauben wir ihn? Er stellt sich selbst, wie gesagt, in diesen Mittelpunkt zwischen Leben und Tod. Zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit. Jesus ist das Herzstück der Erlösung, der Errettung. Er ist das Evangelium. Ich sage euch nichts Neues, ich weiß das, aber auf den Kern gebracht, es ist so einfach und doch so unglaublich schwer, weil unser Kopf dazwischen ist, weil uns alles, was wir gelernt haben, alles, was wir wissen, versuchen wir zu harmonisieren und sagen, kann das wirklich sein? Ja, es kann sein und es ist so. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat das an vielen Stellen gesagt. Ich möchte euch nur ein paar Stellen vorlesen, um zu sagen, das ist nicht ein einzigartiges Erlebnis, Ergebnis, was er hier sagt, sondern es ist etwas, was immer wiederkehrend ist in der Bibel. In 1. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 4 sagt er, in ihm war das Leben, wird gesagt, und das Leben war das Licht der Menschen. Er war das Leben. Johannes 5, Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Er macht einfach lebendig. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Er ist die Tür, er ist die Wahrheit, er ist das Licht, er ist das lebendige Brot oder das Brot des Lebens. Johannes 5, Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ich ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Ein Vers weiter, Johannes 5, Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Er personifiziert das Leben und gibt das Leben. Er ist das wahre Leben. Ein Kapitel weiter in Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und die anderen einander stellen, sagen das Gleiche. Und es geht durch die Schrift hinweg so weiter. Im ersten Johannesbrief, den wir gerade hier durchnehmen in der Gemeinde, wird im ersten drei Versen des Johannesbriefs deutlich gesagt, was von Anfang an, was wir gehört und haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Das Wort des Lebens, das Leben ist Leben erschienen, ist erschienen. Und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen das ewige Leben, das bei dem Vater war. Und hier spricht er von Jesus Christus, was bei dem Vater war. Und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Es ist deutlich, Jesus ist der Mittelpunkt des Ganzen. Ostern dreht sich einzig und allein um Jesus Christus, der gestorben ist Karfreitag und der auferstanden ist am Sonntag, drei Tage vergangen sind oder über drei Tage hinweg. Und weil er auferstanden ist, hat er uns sein Beispiel hinterlassen, wie er leben kann. Das den Tod überwunden hat und Leben gegeben hat. In 1. Johannes 5, Vers 11 und 12 sagt er nochmal, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach. Aber warum erzähle ich das alles? Warum spreche ich so? Warum ist das so wichtig, dass diese Passage mit dem Glauben, warum müssen wir glauben? Warum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir es glauben müssen? Es ist nicht verstehen, wissen und verstehen. Die Schrift sagt ganz deutlich in 1. Korinther, die Leute, die sowas hörten, alle Leute, die ganze Welt, die das hört, denkt, das ist Torheit, das ist Blödsinn. Wie kann das sein? Wozu habe ich 6 Jahre studiert oder weiß ich, was alles studiert habe? Warum weiß ich alle, dass was mir nicht geholfen hat, der Ewigkeit näher zu kommen. Oder 20 Jahre, die wir teilweise studieren. kurz nach der Auferstehung ist das Ereignis mit Thomas, wo Jesus den Jüngern erscheint. Doch Jesus sagte zu Thomas, einem der Jünger, und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Er sah ihn und war begeistert davon. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Du hast mich gesehen und du glaubst. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist eben der Punkt. Es geht nicht darum, ob wir das sehen und alles verstehen, sondern es geht darum, ob wir wirklich Jesus glauben. Der Glaube von der Schrift spricht auch in einer anderen Stelle. In Hebräer 11 wird Folgendes gesagt über den Glauben, wie er sich verhält. Es ist aber der Glaube eine tiefe Zuversicht, eine Zuversicht, die wir haben müssen, auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir sehen die nicht, aber sie sind Tatsache. Durch dieses haben die Alten gutes Zeugnis erhalten. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet ist, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind, sondern aus Unsichtbaren. Hebräer 11, Vers 1 bis 3. Der Hebräer-Schreiber macht das sehr, sehr deutlich, dass es eine Zuversicht ist auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und das ist der Glaube. Ich weiß noch, ich habe stundenlang mit meinem Bruder versucht zu argumentieren, warum er glauben sollte. Ich weiß noch, ich habe wirklich, das war in Frankfurt. Am Ende habe ich einfach kapituliert und habe gesagt, ich kann dir nicht mehr erzählen. Für mich macht das so viel Sinn, zu glauben, weil Jesus Christus ist, wie er sagt in der Schrift, er ist tatsächlich Gottes Sohn. Er ist gestorben, ist auferstanden. Alles macht Sinn für mich. Ich kann dir nichts mehr erzählen. Dann habe ich gesagt, du musst nur glauben. Du musst nur glauben. Und das konnte er nicht. Das konnte er nicht. Glauben ist auch etwas, was wir ein Geschenk Gottes. Er sagt, ohne Glauben ist es auch unmöglich, ihm Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er der Belohner wird, welche ihn suchen. Hebräer 11. Vers 6. Glaube ist etwas, wo wir zu aufgerufen sind. Wir sind aufgerufen, Gottes Wort zu glauben, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Lass mich nochmal fragen, glaubst du Jesus, dass er auferstanden, die Auferstehung, das Leben ist? Wenn ja, dann hast du ewiges Leben. Dann haben wir ewiges Leben. Wenn nicht, dann hast du das ewige Leben nicht. Du hast ewiges Leben, du hast Hoffnung, du hast Zukunft. Dein Leben ist auf dem Himmel gerichtet und nicht auf die Leiden dieser Welt, die nur kurz im Vergleich zu der Herrlichkeit in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Wir sind hier in einer wirklich vergänglichen Welt. Die Tatsache, dass Jesus ewiges Leben gibt, ist unsere feste Zuversicht, jetzt zu dieser Zeit und in der Zukunft. Wie ich am Anfang schon sagte, es gibt keine Hoffnung für die, die Jesus als Sohn Gottes ablehnen, ihm also nicht glauben. Da gibt es keine Hoffnung. Ich möchte auch nicht Hoffnung machen, weil das wäre schlimm. Wenn Leute sagen, du hast aber das gepredigt oder ihr habt das doch veröffentlicht oder das doch gesagt, aber sie dann feststellen, dass das wirklich nicht so ist. Jesus hat selber gesagt, wer an den Sohn, oder Johannes hat gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Einfach nur glaubt an den Sohn Gottes. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Mit anderen Worten, das Gericht ist schon ausgesprochen. Die Frage allein und die Aufforderung an dich ist, glaubst du Jesus Christus? Und wie wird der Glaube sichtbar? Wie wird der Glaube sichtbar in dein Leben? Ganz einfach. Du zeigst deine Liebe zu Jesus Christus. Er ist dir wichtiger als alles andere. Er ist dir wichtiger als alles andere. Sogar wichtiger als dein Ehepartner. Sogar wichtiger als deine Kinder. Sogar wichtiger als alles, was du hast. Er ist dir wichtiger. Das ist eigentlich das erste Gebot. liebe Gott vom ganzen Herzen, ganzen Verstand, ganzer Kraft. Liebst du sein Wort? Bist du überzeugt, dass das Gottes Wort ist? Liebst du sein Wort? Tust du sein Wort? Praktizierst du sein Wort? Setzt du das um? Sprichst du mit ihm? Betest du mit Jesus Christus? Liebst du seine Kinder? Lieben wir uns gegenseitig? Das ist auch super wichtig. Lieben wir die Gemeinschaft? Suchen wir die Gemeinschaft untereinander? Und hast du eine feste Hoffnung, die dich selbst im Angesicht des Todes nicht erschüttert? Hast du diese feste Hoffnung? Hast du diese Überzeugung, dass der Tod nicht das Ende ist? Nicht nur, dass er nicht das Ende ist. Ich will das nicht einfach so Larifari sagen, aber er tangiert dich nicht. Ja, ich möchte nicht schmerzen. Ich möchte keine Schmerzen haben. Ja, ich möchte nicht dieses Leid erleiden unbedingt. Aber das ist nicht, was mich daran hindert, das nicht doch zu tun. Jesus sagt an vielerlei Stellen, wird auch in der Bibel gesagt, die, die Jesus folgen, werden leiden. 1. Timotheus und 2. Timotheus sind Sachen ausgesagt, wo ganz deutlich ist, da wird sagt Paulus, Timotheus, du musst diesen guten Kampf kämpfen. Es ist ein Kampf, das Leben. Und sind diese Sachen sichtbar in unserem Leben? Sind diese Sachen nicht sichtbar in unserem Leben? Die Auferstehung hat eine unglaubliche Resultat hinterlassen in dieser Welt. Das Kreuz, die Kreuzigung und die Auferstehung am dritten Tag haben die ganze Geschichte dieser Welt verändert. Und es ist für uns wichtig, daran erinnert zu werden, dass wir Menschen und Kinder der Auferstehung sind. Dass wir durch die Auferstehung ein neues Leben leben. Und ich habe ein Blatt ausgelegt, wo 52 Stellen aufgeführt sind, warum was für eine Auswirkung die Auferstehung auf unser Leben haben sollte und das Leben anderer. Was wir wissen, weil die Auferstehung, sie musste geschehen, denn sie wurde vorhergesagt, dadurch wurde die Schrift zum Beispiel erfüllt. Jesus' Verkündigung wurde ans Licht gebracht. Jesus wurde zum Gegenstand unserer Verkündigung. Jesus wurde zum Sohn Gottes mit Macht erklärt. Viele, viele Stellen. Ihr könnt euch dieses Blatt mitnehmen. Der Punkt ist einfach, ihr kommt nicht drum herum. Ich kann euch noch so viele Fakten geben. Die Frage ist, glaubst du? Und wenn du glaubst, dann wird sich dein Leben sehentlich ändern. Und dann wirst du auch in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, anders reagieren auf das, was um uns herum passiert. Du wirst nicht auf die Angst reagieren, sondern du kannst wirklich mit Hoffnung auf den Herrn schauen. Ich habe gesagt, diese Zeit ist uns geschenkt worden, die Pandemie ist uns geschenkt worden, damit wir Jesus Christus verkündigen. Weil mehr Leute fragen, was die Wahrheit ist, mehr Leute suchen nach der Wahrheit. Mehr Leute wollen wissen, worum das Leben wirklich geht. Und das ist Tatsache in der ganzen Welt. Und lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir von Herzen danken für deine unglaubliche Gnade, für deine Bereitwilligkeit, das Kreuz zu erdulden. Für dein Zeugnis, das du hinterlassen hast, indem du wirklich alle Macht nicht nur bekommen hast, genommen hast, sondern dich auch verkündet hast, indem du uns den Auftrag gibst, Verkündiger deiner Auferstehung zu sein, Verkündiger deines Leidenswegs zu sein und Verkündiger deines neuen Lebens zu sein. Herr, du hast uns zu Botschaftern gemacht und hast uns hingestellt in eine Welt, die feindlich ist, eine Welt, die vergänglich ist, eine Welt, die uns nicht mag, aber eine Welt, die du erlöst sehen möchtest. Und Ich bitte, dass diese Botschaft, die wir von dir bekommen haben und die du uns vorgelebt hast, dass wir sie auch mit voller Bereitschaft annehmen und tagtäglich verkünden und leben. In Jesu Namen. Amen.